D-Radio Wissen. Hörsaal. Der Podcast.
Herzlich willkommen. Ich bin Sibylle Salewski.
Wie wollen wir morgen leben? Werden die Deutschen egalitärer? Werden sie vielleicht schwedischer?
Die Frage, was wir wollen, ist eine andere Frage als die Frage, was ich will.
Wie wichtig ist denn den Deutschen überhaupt die Arbeit?
Woran soll uns liegen, wenn nicht am materiellen Wohlstand? Alle müssen nach Geld und einträglichen Positionen streben. Das Ganze erzeugt eine Art Dauerstress, der uns nicht gut tun kann. Eine der vielen Folgen davon ist ein Mangel an Zeit und Muße. Wir wollen alle in einer halbwegs gerechten Gesellschaft leben, nur verstehen wir darunter nicht alle das Gleiche.
Wie wollen wir morgen leben? Das ist die Frage, um die es heute bei uns im Hörsaal geht. Wir haben eine Soziologin, einen Philosophen und einen Politiker, die alle etwas dazu zu sagen haben. Aber bevor wir die hohe Wissenschaft und Politik zu Wort kommen lassen, wollten wir erst einmal von euch hören, wie ihr meint, dass ein gutes Leben aussehen könnte. Nora Kusche hat nachgefragt.
Für mich gehört zum guten Leben halt Freunde, Familie, also so eine soziale Basis irgendwie, dass man halt Spaß am Beruf hat.
So 5 Stunden am Tag kann ich mir gut vorstellen zu arbeiten und dann hat man schon mal die eine Tageshälfte ausgefüllt und mit der anderen kann man sich dann, ja, die kann man sich halt frei gestalten und machen, was man möchte. Und dann würde ich Kaffee trinken gehen mit Freunden und Bekannten und ich würde Sport machen und ich würde ein bisschen faulenzen und einfach mehr Zeit für die Dinge aufbringen, die mir Spaß machen.
Mit Menschen treffen, die dann ja auch also in der perfekten Welt mehr Zeit hätten.
Meine Lebensziele, ich hätte gerne einen Job, der mich ausfüllt und mir Spaß macht und eine Familie, eine kleine dazu und das Ganze in einem kleinen Eigenheim.
So könnte es aussehen, ein gutes Leben. Aber entspricht das dem, was sich die meisten von uns wünschen? Um diese Frage wissenschaftlich zu beantworten, dazu braucht man eine Soziologin, zum Beispiel Ilona Ostner von der Uni Göttingen. Sie hat Daten zu verschiedenen Fragen gesammelt. Wie haben sich die Lebensziele der Deutschen über die Zeit verändert? Wie viel Familie wollen wir und wie viel Beruf? Wie viel Hausarbeit machen Männer? Die Antworten auf diese Fragen gibt Ilona Ostner in ihrem Vortrag. Sie hat ihn beim ersten Herrenhäuser Zukunftsdialog gehalten. Das ist eine Veranstaltung der Akademie der Wissenschaften zu Göttingen in Zusammenarbeit mit der Volkswagen Stiftung. Das Ziel des Dialogs, Wissenschaft und Politik zusammenzubringen. Das Ganze hat am 27. Oktober 2014 stattgefunden. Bei uns hört ihr jetzt die wichtigsten Beiträge von dieser Veranstaltung. Als erstes den Vortrag von Ilona Ostner, dann erzählt ein Philosoph, wie er meint, dass ein gutes Leben aussehen könnte. Und im Anschluss daran diskutieren die beiden mit dem niedersächsischen Ministerpräsidenten. Viel Spaß beim Zuhören.
Wie wollen wir morgen leben? Im Grunde gibt das Buch von Horst W. Opaschowski, So wollen wir leben, die 10 Zukunftshoffnungen der Deutschen, bereits eine Antwort auf die Frage dieses Abends. Wir, das sind die Deutschen. Allerdings, das Buch bedient in Aufmachung und Tonlage journalistische Sehnsüchte nach Gesellschaftsdeutung. Es bietet keine belastbaren Antworten auf unsere Frage. Es bietet nur vereinfachende Momentaufnahmen. Mein Vortrag hat einen anderen, zuverlässigeren Zugang zur Frage dieses Zukunftsdialogs gewählt. Wir schließen von Einstellungen der Deutschen, die im Rahmen von soliden Langzeitstudien seit den 1990er Jahren regelmäßig erhoben wurden, auf die nähere Zukunft. Wir versuchen also, Einstellungsaussagen in die nächste Zukunft zu verlängern. Dabei nehmen wir sehr, sehr vereinfachend an, dass sich die sozialen und ökonomischen Rahmenbedingungen in nächster Zeit nicht wesentlich verändern werden. Wir halten also den Kontext konstant. Der Vortrag bietet nun Daten aus wiederholten Quer- und Längsschnittsuntersuchungen seit 1990 zu Einstellungen der Deutschen. Wir fragen, wie haben sich seit den 1990er Jahren die Einstellungen der Deutschen verändert? Und lässt sich ein Trend erkennen? Werden die Deutschen egalitärer? Werden sie vielleicht schwedischer? Schwedischer würden die Deutschen werden, wenn sich in den Anstellungen ein Trend zu mehr Geschlechtergleichheit, zu einer stärkeren Betonung von Einkommensgleichheit oder zur Betonung einer stärkeren Rolle des Staates bei der Herstellung von Gleichheit abzeichnen würde. Ich beginne auch gleich jetzt die Vorstellung der Daten und beginne mit Einstellungen zu Familie, Arbeit, Arbeitszeit. Auch in unseren Analysen hat die Wichtigkeit der Familie nicht abgenommen. Und dies wird sich in nächster Zukunft auch nicht wesentlich ändern. Allerdings hat sich das, was die Deutschen unter Familie verstehen, erheblich verändert. Und zwar ist es so, dass immer weniger Deutsche wollen und werden in einer Hausfrauenehe leben. Die Zustimmung zur Aussage, dass es einem Vorschulkind schadet, wenn die Mutter erwerbstätig ist, hat langsam aber doch stetig abgenommen. Und allerdings der Anteil der kinderlosen Frauen, und ich kann sagen, was ich hier nicht zeige, auch der kinderlosen Männer ist stetig gestiegen, gerade im Westen. Und wieder, was ich hier nicht zeige, stimmen etwas mehr Männer als Frauen der Aussage zu, dass ein Leben ohne Kinder durchaus vorstellbar bzw. ein gutes Leben sein kann. Mit Ausnahme der Kinderlosigkeit sind wir in den angesprochenen Punkten etwas schwedischer geworden. Ich komme nun zur Arbeitszeit. In Ost- wie Westdeutschland wünschen sich Frauen sehr viel weniger Wochenstunden als Männer. Und westdeutsche Frauen wiederum noch sehr viel weniger Stunden als ostdeutsche Frauen. Westdeutsche Männer wünschen sich dagegen sogar wieder etwas mehr Wochenstunden als mit dem Arbeitgeber vereinbart. Die Arbeitszeitwünsche, vor allem im Westen, spiegeln meines Erachtens durchaus die Einstellung zur Frage, ob die mütterliche Erwerbsarbeit dem Vorschulkind schadet. Wieder. Übrigens sagen das mehr Männer als Frauen. Das finde ich interessant. Die ostdeutschen Frauen kommen dem schwedischen Arbeitszeitmodell 70% der männlichen Arbeitszeit relativ nahe. Aber auch sie wollen jetzt inzwischen tendenziell weniger arbeiten. Wie wichtig ist denn den Deutschen überhaupt die Arbeit im Vergleich zur Wichtigkeit der Familie? Die Arbeit scheint zwischen 2006 und 2013 an Wichtigkeit verloren zu haben. Jedenfalls finden 2013 mehr Menschen die Aussage, dass Arbeit weniger wichtiger sein sollte, gut, beziehungsweise, jetzt mal andersrum formuliert, weniger Menschen finden diese Aussage schlecht. Man kann diese Veränderung als Effekt der noch anhaltenden Konjunktur und dem geringeren Risiko, arbeitslos zu werden oder arbeitslos zu bleiben, interpretieren. Ich komme jetzt zum Punkt Einstellung der Deutschen zur Einkommensungleichheit und zur Rolle des Staates in diesem Feld. Mehr Westdeutsche als Ostdeutsche stimmen der Aussage zu, dass Einkommensunterschiede einen Anreiz für mehr individuelle Anstrengung oder Leistung darstellen. Hierin nähert sich Ost aber West inzwischen an. Allerdings finden inzwischen Westdeutsche diese Unterschiede weniger gerecht als früher. Zwischen 2006 und 2013 haben sich auf einer Skala von 1 bis 10, 1 steht für Einkommensgleichheit, 10 für Einkommensunterschiede als Leistungsanreiz, die Einstellung leicht in Richtung Einkommensgleichheit verschoben. Von Skalenwerten über 4 zu Skalenwerten unter 4. Allerdings, und das finde ich wieder interessant, ist in diesem Zeitraum der Anteil derjenigen, die eher individuelle Anstrengungen beim Einkommenserwerb sehen wollen, leicht gesunken. Die Unterschiede zwischen den Geburtsjahrgängen erscheinen uns nicht so groß. Also mein Vortrag ist so aufgebaut, dass die Punkte immer komplexer werden. Jetzt kommt der Punkt, den Herr Steinfeld gleich aufgreifen wird, nämlich die Gerechtigkeitsvorstellung der Deutschen. Die Rolle, die dem Staat im Unterschied zum Individuum in unserer Gesellschaft zugewiesen wird, hängt auch von Ordnungsvorstellungen der Bürger ab. So von der Antwort, die ein Bürger auf die Frage gibt, was für ihn gerecht ist, oder was eine gerechte Gesellschaft ausmacht. Die Wohlfahrtsstaatsliteratur, mit der ich vertraut bin, ich bin keine Philosophin, unterscheidet zwei Typen von Einstellungen zur Verteilungsgerechtigkeit. Und in meinem Vortrag geht es im Folgenden um Verteilungsgerechtigkeit. Und zwar ist ein Typus von Gerechtigkeitsvorstellung, sind ergebnisbezogene Gerechtigkeitseinstellungen. Man kann die sich näher vorstellen, indem man die Frage stellt, empfinde ich mein aktuelles Einkommen als gerecht? Und ich empfinde mein Einkommen als gerecht immer im Vergleich zu, im Verhältnis zu. Vergleiche sind die Basis dieses Empfindens. Ordnungsbezogene Gerechtigkeitsvorstellungen folgen einer anderen Frage, und zwar einer doppelten Frage. Frage A, nach welchen Regeln soll verteilt werden? Soll eher individualistisch verteilt werden, nach dem Prinzip, wer viel leistet, soll auch viel erhalten, oder eher egalitär, nach Prinzipien der Chancen- und Ergebnisgleichheit. Die zweite Teilfrage bei den ordnungsbezogenen Gerechtigkeitseinstellungen lautet, wer soll überhaupt die Verantwortung für eine gerechte Güterverteilung übernehmen? Und auch hier kann man die Antworten kontrastieren, eher der Markt oder eher der Staat. Ich bringe Ihnen jetzt ein Bild zur empfundenen Einkommensgerechtigkeit in Deutschland. Wenn wir uns das anschauen, sehen wir vor allem, und das ist nicht überraschend, immer noch Niveauunterschiede zwischen Ostdeutschland und Westdeutschland in der Frage empfundener Einkommensgerechtigkeit. Diese Unterschiede sind zwischen 2005 und 2009 geringer geworden. Gleichwohl gibt es im Osten immer noch einen relativ höheren Anteil an Personen, die sich nicht gerecht entlohnt fühlen. Allerdings, und das ist ganz wichtig für die ganze Frage der Gerechtigkeitsforschung und der Einkommensgerechtigkeit, und darüber habe ich gestern beim Spazierengehen auch noch lange nachgedacht, warum das so ist. In ökonomisch prosperierenden Zeiten, und ich würde sagen, die haben wir seit einiger Zeit, immer noch, wie jetzt, steigt das Ungerechtigkeitsempfinden und es sinkt in der Krise. Im nächsten Bild sehen Sie jetzt Ordnungsvorstellungen der Deutschen. Und weil das ein kompliziertes Bild ist, konzentriere ich mich hier nur auf den Egalitarismus. Schaut man sich das Bild an, finden wir seit der deutschen Einheit einen Anstieg des Egalitarismus im Westen und insgesamt eine Abnahme individualistischer, leistungsbezogener Orientierungen. Wir sehen also einen steigenden Egalitarismus, also eine Präferenz für Gleichheit, gleich bei einem gleichzeitig weiter sinkenden Individualismus. Das ist so die sinkende Überzeugung, dass man jeder seines Glückes Schmied ist, mit Blick auf Verteilungsfragen. Damit verbunden mit diesem steigender Egalitarismus, sinkender Individualismus, damit verbunden ist der Wunsch nach mehr Staatszuständigkeit. Jetzt sind wir schon beim Staat. Das heißt, mein letzter Punkt, den ich noch etwas ausführlicher behandle, ist einfach die Frage Solidarität oder die Bereitschaft, mehr Steuern zu zahlen. Wären die Deutschen auch bereit, für eine egalitäre Gesellschaft mehr Steuern zu zahlen? In dem Sinne wären wir bereit, schwedischer oder dänischer zu werden. Jetzt können Sie sich das gleich, wenn Sie mir zuhören, schon mal kurz überlegen. Das Problem für mich als empirische Sozialwissenschaftlerin ist, die gerne mit Langzeitdaten arbeitet, ist, dass diese Frage in den Datensätzen nicht vorkommt. Das heißt, ich muss genau das machen, was ich an Opaschowski kritisiere. Ich bringe Ihnen einfach mal ein Blitzlicht. Das kennen die Politiker hier, kennen das vielleicht. Das ist eine Studie, die neue soziale Marktwirtschaft über Emnet hat machen lassen. Und die Frage ist man bereit, für mehr Gerechtigkeit auch mehr Steuern zu zahlen? 2/3 sagen auf diese Blitzlichtfrage nein. Die Antwort auf eine abstraktere Frage, wie auf die zum Beispiel, ob man bereit wäre für die Schuldenbremse, darf ich nicht mehr sagen, für die Schuldenbremse, für den Schuldenabbau mehr Steuern zu zahlen, dürfte meines Erachtens noch zurückhaltender ausfallen. Das heißt, wir wollen genau wissen, wofür wir die Steuern zahlen. Und Gerechtigkeit ist etwas, wo wir sagen, okay, aber ich sage da gleich noch mehr dazu. Eine Bevorzugung geringerer sozialer Ungleichheit, die ich Ihnen vorhin gezeigt habe, geht nicht ohne weiteres auch mit der Bereitschaft einher, für dieses Ziel auch mehr Steuern zu zahlen oder für dieses Ziel auf eigenes Einkommen zu verzichten. Was wissen wir nun, da ich keine guten Daten habe? Was wissen wir nun überhaupt aus der Forschung zur Steuerzahl- und Umverteilungsbereitschaft? Ich packe das zusammen, weil wir mehr steuern, um mehr umverteilen zu können, zugunsten benachteiligter Gruppen. Ich zitiere Ihnen jetzt einfach ein paar Befunde und die Daten, das sind oft Modellrechnungen, die erspare ich Ihnen. Ich habe 4 Befunde, ich fange erstmal mit 3 Befunden an, die ich interessant finde. Die Bereitschaft zur Umverteilung ist in heterogenen, das heißt zum Beispiel ethnisch, religiös und ökonomisch sehr ungleichen Gesellschaften, geringer als in homogeneren. Homogenität kann man auch soziologisch als soziale Dichte näher beschreiben. Soziale Dichte, Homogenität fördert Solidarität. Das ist für uns Wohlfahrtsstaatsforscher immer das Argument, warum es keinen Wohlfahrtsstaat europäischer Prägung in den USA gibt. Befund 2. Oder aber dafür einen in Nordeuropa. Sehr dichte, homogene Gesellschaften. Befund 2. Solidarität nimmt bei Zunahme der Heterogenität, zum Beispiel durch Migration, ein sehr aktuelles Thema für Deutschland, ab. Die Wohlfahrtsstaatsforscher sprechen hier von einem progressiven, einem fortschreitenden Dilemma und vom Wohlfahrtsstaatschauvinismus. Progressives Dilemma, je heterogener die Gesellschaft wird, auch in großzügigen Wohlfahrtsstaaten, umso weniger lässt sich diese Großzügigkeit halten. Wohlfahrtsstaatschauvinismus übersetze ich ganz platt: die Sozialleistungen sind für die eigenen Leute da und die anderen müssen sich verdienen, wenn überhaupt. Befund 3. Mit der Zunahme der Heterogenität werden Leistungsempfänger stärker nach Hilfewürdigkeit differenziert. Also danach, ob man meint, dass der Hilfebedürftige seine eigene Notlage selbst verschuldet hat oder ob der Hilfebedürftige selbst unverschuldet in Not geraten ist. Dies ist, das mag jetzt zynisch klingen, der Vorteil von Kindern und erklärt, weshalb 2/3 der Deutschen, jetzt kommt wieder ein Blitzlicht, bereit sind, zur Bekämpfung der Kinderarmut mehr Steuern zu zahlen. Und was ich interessant fand, nochmal für Leute hier, politische Parteien, dass die linke Anhänger sogar etwas weniger bereit, sind alle 2/3 bereit, aber die Linken etwas weniger sogar als CDU, CSU und so weiter. Befund 4, ich komme zum Ende. Wir wissen aber auch, dass Bürger dann eher der Umverteilung zustimmen, wenn sie meinen, von dieser selbst als abgabenzahlender Bürger, das wissen Sie, was das ist, ne? Abgabenzahlender Bürger, zu profitieren. Das ist in Nordeuropa noch ansatzweise der Fall, es ändert sich auch. Das erklärt auch, warum in Schweden die Konservativen abgewählt wurden und jetzt die Sozialdemokraten dran sind. Die Stärke der nordeuropäischen Länder, damit komme ich wirklich zum Schluss, lag bis jüngst darin, insbesondere die steuerzahlende Mittelschicht durch Sozialpolitik zu entlasten. Nun wirklich mein letztes Bildergebnisse. Wir sind in unserer, wir, die Deutschen, ganz durchschnittlich allgemein, das bin ich auch zuständig fürs Allgemeine, wir sind in unseren Einstellungen, selbst im Bereich der Familie, etwas egalitärer, weniger freiheitlich individualistisch geworden und werden dies in nächster Zukunft vermutlich auch bleiben. Das Ungleichheits- und Ungerechtigkeitsempfinden ist gestiegen, so auch der Ruf nach staatlicher Abhilfe. Ich habe gesagt, es gibt leider keine Daten zur Bereitschaft, Steuern zum Abbau sozialer Ungleichheit zu zahlen. Aber Studien legen nahe, dass diese, in Deutschland übrigens relativ hohe Bereitschaft, dann abnehmen kann, wenn die Heterogenität einer Gesellschaft steigt und damit die Überschaubarkeit für uns Bürger. Was ist in der Gesellschaft los? Für wen gebe ich überhaupt? Was sinkt? Wenn ferner die Schichten, die die Hauptlast der Abgaben tragen, sich ungerecht behandelt fühlen. Solidarität ist eine knappe, voraussetzungsvolle, eine äußerst pflegebedürftige Ressource. Solidaritätsbereitschaft ändert sich, wenn der Kontext sich ändert. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Mit diesem Impulsreferat hat die Soziologin Ilona Ostner den ersten Herrenhäuser Zukunftsdialog in Göttingen eröffnet. Gleich im Anschluss hat der Philosoph Holmar Steinfarth sich mit der Frage, wie wollen wir morgen leben, beschäftigt. Steinfarth ist Professor an der Uni in Göttingen. Er lehrt antike Philosophie und praktische Philosophie.
Ja, meine Damen und Herren, nach sehr viel Daten kommen wir jetzt tatsächlich zu allgemeineren. Aber Sie werden es mir nachsehen, dass über die ganz allgemeine Frage, wie wir in Zukunft leben wollen, etwas Vernünftiges zu sagen, auch einen auf Grundsätzliches spezialisierten Philosophen an den Rand der Ratlosigkeit bringen kann. Ich hoffe dennoch, dass meine Überlegungen die Diskussion anregen können. Und ich hoffe auch, dass Sie sehen können, wie einige der Daten, die Frau Ostner uns vorgestellt hat, zusammenhängen mit dem, was ich erläutern werde, obwohl ich nicht mich direkt auf den Vortrag von Frau Ostner beziehen werde. Ein Stolperstein in unserer Ausgangsfrage, wie wollen wir morgen leben, ist das Wörtchen wir. Wer sind wir? Man wird den Kreis des fraglichen Wir sehr unterschiedlich weit ziehen können, von kleinen Gruppen bis zur gesamten Menschheit. Und je nachdem, wie weit man den Kreis fasst, wird sich die Frage, wie wir leben wollen, anders stellen. In einer globalen Perspektive, die wir heute immer auch einnehmen müssen, sind ganz andere Dinge dringlich als zum Beispiel in der kommunalen Perspektive einer Stadt, die sich um die Finanzierung ihrer Schwimmbäder sorgt. Doch unabhängig vom Umfang des Kreises bleibt festzuhalten, die Frage, was wir wollen, ist eine andere Frage als die Frage, was ich will, ja auch eine andere als die Frage, was die Summe aller Einzelnen oder die Mehrheit der Einzelnen je für sich will. Das kennen Sie aus dem Kreis der Familie im Kleinen. Wenn man sich als Familie zusammensetzt, um den nächsten Urlaub zu planen, dann sollte es vernünftigerweise nicht um die Durchsetzung der jeweiligen Ausgangsinteressen gehen, sondern darum, dass möglichst alle etwas von der Sache haben. Ich möchte vier grundsätzliche Punkte sehr stichwortartig ansprechen. Gerechtigkeit, Generationenverhältnisse, Grenzen des Wachstums und Vorstellungen vom guten Leben. Um Missverständnissen vorzubeugen, will ich jedoch eines vorwegschicken. Es gibt vieles in unserer Gesellschaft, das wir als Errungenschaft bewahren oder mit neuem Leben erfüllen sollten. Dazu gehören die Prinzipien der Rechtsstaatlichkeit, der Demokratie und einer marktförmigen Wirtschaft, das Bekenntnis zu den Menschenrechten, die Segnungen des Sozialstaates, die Lebenserleichterungen durch Wissenschaft und Technik sowie ein reiches Kulturleben, zu dem auch die Offenheit gegenüber anderen Kulturen zählt. Eine Antwort auf die Frage, wie wir morgen leben wollen, wird daher lauten, in dem durch diese Errungenschaften abgesteckten Rahmen. Daraus ergibt sich die Anforderung, stets darauf zu achten, wie sich unser individuelles wie kollektives Tun auf den Rahmen auswirkt, den zu schätzen wir allen Grund haben. Ich komme zu meinem ersten Stichwort, Gerechtigkeit. Wir wollen alle in einer halbwegs gerechten Gesellschaft leben, nur verstehen wir darunter nicht alle das Gleiche. Bezogen auf die Gesellschaft als Ganzes hängt unsere Auffassung von Gerechtigkeit wesentlich davon ab, als was für eine Art von Gemeinschaft wir unsere Gesellschaft primär auffassen oder in was für eine Art von Gemeinschaft wir leben wollen. Sehen wir in ihr in erster Linie so etwas wie eine Aktiengesellschaft, werden wir ökonomische Leistungsgesichtspunkte in den Vordergrund stellen und meinen, jeder solle so viel von der Gesellschaft bekommen, wie er in sie investiert hat und im Übrigen mit seinem Vermögen machen, was er will. Betrachten wir die Gesellschaft zuallererst als eine Solidargemeinschaft, eine Art Familie, werden wir Gesichtspunkte der Bedürftigkeit betonen und versuchen, vorrangig das Los der am schlechtesten Gestellten zu verbessern. Und ist uns am wichtigsten, dass wir in einer Gesellschaft freier und gleichberechtigter Bürger leben, wird unser zentraler Wert der der Gleichheit sein. Schon in der Antike ist gesehen worden, dass es einen konstitutiven, einen wesentlichen Zusammenhang zwischen Demokratie und Gleichheit gibt. Natürlich ist sofort zu fragen, Gleichheit von was? In der liberalen Tradition wird die Gleichheit hinsichtlich fundamentaler Freiheitsrechte betont. Aber der Wert von Rechten und demokratischen Partizipationsmöglichkeiten, der Wert hängt davon ab, ist daran gebunden, dass man diese auch tatsächlich wahrnehmen kann. Das erfordert gewiss nicht ökonomische Gleichheit, aber ein befriedigendes Auskommen für alle. Und zu große ökonomische Ungleichheiten bilden eine Gefahr für die Demokratie, weil sie regelmäßig auch im politischen Raum zu Machtasymmetrien führen und Entsolidarisierungen Vorschub leisten. Zur effektiven Wahrnehmung zentraler Rechte und der Beteiligung an der demokratischen Selbstbestimmung sind zudem neben der materiellen Absicherung insbesondere Bildung und Informiertheit wichtig. Im Fluchtpunkt dieser Überlegungen steht die Vorstellung, dass in einem demokratischen Gemeinwesen möglichst alle einen annähernd gleichen Zugang zu grundlegenden materiellen wie immateriellen Voraussetzungen für ein Leben haben sollten, in dem sie ihre je besonderen Fähigkeiten entfalten können. Nun tendiert die Umsetzung von Gerechtigkeitsidealen leider dazu, neue Ungerechtigkeiten zu schaffen. Man könnte das an Beispielen wie der Mütterrente und der Rente mit 63 illustrieren, aber darauf will ich verzichten. Diese Reformvorhaben leiten jedoch zum zweiten Stichwort über Generationenverhältnisse. Der sich gegenwärtig vollziehende demografische Wandel, man sieht das in gewisser Weise auch hier am Publikum, der sich gegenwärtig vollziehende demografische Wandel gehört zu den größten Herausforderungen, vor denen unsere Gesellschaft steht. Er hat mindestens zwei Aspekte, den Anstieg der mittleren Lebenserwartung durch den Rückgang der Alterssterblichkeit und die Rückläufigkeit der Geburten. Der Umstand, dass wir im Schnitt älter werden, ist an sich erfreulich. Es gibt besondere Schwierigkeiten bei der stetig größer werdenden Gruppe der Hochbetagten. Die Zunahme degenerativer Erkrankungen ist ein bekanntes Beispiel dafür. Bei den Menschen im dritten Lebensalter, also ungefähr zwischen 60 und 80, wird es darauf ankommen, dass sie ihre Fähigkeiten für sich und andere einbringen können, was für viele die Möglichkeit eines längeren Berufslebens mit sanfteren Übergängen in den Ruhezustand oder Ruhestand einschließen sollte. Ich glaube jedoch, dass das weit größere Problem des demografischen Wandels der Umstand ist, dass immer mehr Alten immer weniger Junge gegenüberstehen. Die vielen sehr tiefgreifenden Probleme, die damit verbunden sind, werden andere kompetenter erörtern können als ich. Hohe Staatsschulden halte ich nur dann für ethisch akzeptabel, wenn sie für Zukunftsinvestitionen aufgenommen werden. Das umlagenfinanzierte Rentensystem dürfte ohne eine Umkehr des demografischen Trends nicht zu halten sein. Sonderlich gerecht ist es ohnehin nicht, unter anderem, weil es Eltern gegenüber Kinderlosen benachteiligt. Nicht nur in Bezug auf das Rentensystem, sondern auf die Gesellschaft insgesamt spricht der Soziologe Franz Xaver Kaufmann zu Recht von einer strukturellen gesellschaftlichen Rücksichtslosigkeit gegenüber Familien. Es ist wichtig, dass dies nicht einfach ein individualethisches, sondern ein soziales Problem ist, ein Problem der Verfasstheit von Wirtschaft, Staat und Gesellschaft. Aus der Binnensicht eines Wirtschaftsunternehmens, aber zum Beispiel auch einer öffentlichen Einrichtung wie der Universität, muss das Kinderhaben als reine Privatangelegenheit erscheinen. Doch während die Entscheidung für Kinder tatsächlich eine private Angelegenheit ist und bleiben muss, sind Kinder selbst auch ein öffentliches Gut, für das die Gesellschaft als Ganze aufkommen sollte. Viele werden zustimmen, dass es wünschenswert wäre, wenn die nachwachsenden Generationen nicht schlechter als die gegenwärtigen durch Maßnahmen gestellt würden, die die gegenwärtigen zu verantworten haben. Mehr als alles andere betrifft dies den Umgang mit der natürlichen Umwelt, weil hier irreversible Schäden drohen. Doch solche Grundsätze können nur dann handlungswirksam werden, wenn wir ein anderes Verhältnis sowohl zur Zukunft wie zur Vergangenheit gewinnen. Wir schulden nicht nur Künftigen etwas, sondern ebenso denen, die uns vorausgegangen sind. Würden wir den uns überlieferten Reichtum neben dem natürlichen auch den kulturellen verpulvern, würden wir uns nicht nur an den Nachwachsenden vergehen, sondern auch ein Beispiel eklatanter Undankbarkeit abgeben. Verpflichtungen gegenüber zukünftigen wie vergangenen Generationen anzuerkennen, setzt freilich voraus, dass wir uns als Mitglieder einer generationenübergreifenden Gesellschaft erleben können. Mit Blick auf die Zukunft ist das aber im Allgemeinen leichter, wenn man Kinder und Enkel hat, sodass das Kippen der Generationenbalance genau die Bedingungen zu zerstören droht, die für ihre Wiederherstellung nötig wären. Und da wir schon einmal bei Großthemen sind, schiebe ich gleich mein drittes und vermutlich strittigstes Stichwort nach, Grenzen des Wachstums. Zumindest die stofflichen Ressourcen der Erde sind begrenzt. Dass sie sich dauerhaft durch technologische Innovationen werden substituieren lassen, erscheint mir zweifelhaft. Obwohl sich manch düstere Prognose nicht bewahrheitet hat, wäre es fahrlässig, blind an die Unerschöpflichkeit der Natur wie der technischen Kreativität des Menschen zu glauben. In jedem Fall wäre es klug, sich auf Zeiten schrumpfenden und am Ende ganz ausbleibenden ökonomischen Wachstums einzustellen. Wir sind darauf jedoch in keiner Weise vorbereitet, weder ökonomisch noch politisch noch mental. Wachstum ist das Schmiermittel in unserer Gesellschaft, nicht zuletzt, weil sich nur mit ihm Verteilungskämpfe eindämmen lassen. Trotzdem habe ich nie verstanden, warum eine gute Gesellschaft und ein gutes Leben nicht auch ohne Wachstum möglich sein sollen, sofern einmal ein bestimmtes Wohlstandsniveau erreicht ist. Schließlich sucht ein ganz auf Wachstum ausgelegtes Wirtschaftssystem nicht Zufriedenheit herzustellen, sondern schürt Unzufriedenheit, um den Konsum anzukurbeln. Es ist auf eben jenes Mehrhabenwollen angewiesen, in dem Aristoteles das Laster gesehen hat, das der Tugend der Gerechtigkeit konträr gegenübersteht. Alle müssen nach Geld und einträglichen Positionen streben. Das führt zu einer Motivationsstruktur, die von äußeren Anreizen abhängt und auf Kosten intrinsischer Antriebe geht, wie sie uns bewegen, wenn uns daran liegt, eine Arbeit gut zu machen oder uns für andere und das Zusammenleben einzusetzen. Das Ganze erzeugt eine Art Dauerstress, der uns nicht guttun kann. Eine der vielen Folgen davon ist ein Mangel an Zeit und Muße. Von beidem möchten die meisten mehr haben. Interessanterweise Frauen mehr als Männer, wenn man die Daten von Frau Ostner nimmt. Nur sind sie selten bereit, dafür ihre materiellen Ansprüche zu überdenken. Anzustreben wäre dagegen, unsere Vorstellungen davon, wie wir leben wollen, vom Verlangen nach immer mehr materiellem Wohlstand abzukoppeln. Das lässt sich gewiss leichter proklamieren, wenn man genug hat, sodass auch hier wieder Gerechtigkeitsfragen hineinspielen. Gerade bei dieser Erwägung wird man fragen müssen, wer mit dem Wir in Wie wollen wir leben gemeint ist. Doch woran soll uns liegen, wenn nicht am materiellen Wohlstand? Und was sollen wir mit mehr Zeit, vor allem mit der gewonnenen Lebenszeit, sinnvoll anfangen? Diese Fragen führen mich zu meinem letzten Punkt, den schon mehrfach angesprochenen Vorstellungen von einem guten Leben. Es gibt natürlich eine Vielzahl solcher Vorstellungen und der Philosoph hat keinen privilegierten Zugang dazu, sie zu bewerten. Für die meisten dürften gelungene zwischenmenschliche Beziehungen besonders wichtig sein. Ich möchte jedoch eine etwas andere Art von Überlegung zur Diskussion stellen. Auch sie ergibt sich vor dem Hintergrund der Ökonomisierung vieler Lebensbereiche. Wer diese Ökonomisierung beklagt, nimmt Anstoß am Eindringen von ökonomischen Bewertungsmaßstäben in Lebensbereiche, die im Kern anderen Maßstäben genügen sollten. An der Universität erleben wir dies als Kollateralschaden des Bologna-Prozesses und ähnlicher Agenten. Stehen in Studium und Wissenschaft das Sammeln von Credit Points oder Drittmittelquoten im Vordergrund, befördert dies die Umstellung von intrinsischer auf äußerliche Motivation. Es bildet sich eine Haltung heraus, die jeden fragen lässt, und was bekomme ich dafür? Doch Studium und Wissenschaft sind immer auch Selbstzweck, etwas, von dem man als solchem etwas wollen und von dem man sich zugleich fordern lassen muss. Sie bilden Tätigkeitsfelder mit einer eigenen Geschichte und internen Wertmaßstäben, an denen sich zu orientieren eine mögliche Quelle für bereichernde Erfahrungen ist, die nicht der ökonomischen Triebstruktur unterliegen. Diese Beobachtung kann auf eine Vielzahl anderer Felder übertragen werden. Was ist der Wert oder was sind die Werte? So müssen wir fragen, um deren Willen sich bestimmte Praktiken und Lebensbereiche allererst herausgebildet haben und bewahrt zu werden verdienen. Wozu haben wir zum Beispiel öffentlich subventionierte Theater? Sicherlich auch, weil es Menschen Vergnügen bereitet, ins Theater zu gehen. Doch was ein gutes Theater ist, bemisst sich nicht einfach daran, wie gut es besucht wird, sondern an den in der Theatertradition ausgebildeten und natürlich ständig neu auszuhandelnden Gelingenskriterien. Kulturelle Einrichtungen wie Theater haben einen Bildungsauftrag und sie sind immer auch mit bestimmten Lebensauffassungen verbunden, mit denen sich auseinanderzusetzen unseren eigenen Erfahrungshorizont vertieft. Ähnlich liegt der Sinn der Bewahrung des historischen Baubestands unserer Städte nicht einfach darin, dass alte Städte netter anzuschauen sind, sondern dass sie einen geschichtlichen Resonanzraum bieten, der unser Leben vielschichtiger macht. Dieses Gedankenmuster ließe sich auch an weniger bildungsbürgerlichen Beispielen, von der Gartenpflege über den Sport, dem Engagement in der Gemeinde, dem Einsatz für eine politische Partei oder anderen sozialen und beruflichen Tätigkeiten erproben. Stets geht es um die Bestimmung von Tätigkeitsformen, zu denen eigene Werte und eigene Weisen, etwas gut zu machen, gehören. Und wie angedeutet, meine ich, dass die aktive Partizipation an solchen Werten ein wesentliches Element eines guten Lebens ist. Wie wollen wir also morgen leben? in einer gerechten Gesellschaft, einer Gesellschaft von sich überlappenden und einander respektierenden Generationen folgen, einer Gesellschaft, die unter der Voraussetzung eines relativ hohen Wohlstandsniveaus nicht auf Wachstum angewiesen ist, sondern in der die Menschen statt dem Erwerb immer neuer Dinge nachzujagen, mit mehr Zeit, je nach Bedürfnis und Begabung, sinnvollen Tätigkeiten nachgehen, die mit jeweils eigenen Maßstäben des Gelingens verbunden sind. Das wäre gewiss nicht alles, aber doch ein Anfang. Vielen Dank.
Das war der Philosoph Holmer Steinfarth über die Frage nach dem guten Leben. Er hat seinen Vortrag beim ersten Herrenhäuser Zukunftsdialog gehalten. Ziel dieser Veranstaltung ist es, Wissenschaft und Politik miteinander ins Gespräch zu bringen. Genau das ist bei der anschließenden Podiumsdiskussion geschehen, von der ihr jetzt einen Ausschnitt hört. Holmer Steinfarth, die Soziologin Ilona Ostner und der Wirtschaftswissenschaftler Stefan Klaasen diskutieren mit Stefan Weil, dem Ministerpräsidenten von Niedersachsen. Die Diskussionsleitung hat die Journalistin Ines Arland.
Herr Ministerpräsident, Herr Weil, wenn ich so salopp werden darf, das Streben nach Glück gilt seit Aristoteles als das Prinzip des Lebens schlechthin. Was bedeutet eigentlich für Sie Glück?
Ich kann anschließen an das allererste Chart von Frau Ostner. Wenn ich das recht gesehen habe, waren die ersten vier genannten Hoffnungen allesamt solche, die mit zwischenmenschlichen Beziehungen zu tun haben. Mhm. Und ich glaube, wie bei allen anderen Menschen auch, sind für mich, Sie sagten es, funktionierende zwischenmenschliche Beziehungen ganz wichtig. Und dann gibt es einen zweiten Punkt, der für mich sehr wichtig ist. Ich glaube wirklich, dass sich Menschen über eine Aufgabe und vor allen Dingen auch über Arbeit selbst verwirklichen. Das ist jedenfalls so mal das Resümee meines bisherigen Lebens. Mhm. Wenn beides zusammenpasst und man obendrein gesund ist und keine existenziellen Nöte haben muss, dann finde ich, sind alle Voraussetzungen für Glück vorhanden.
Okay, fein. Dann gucken wir mal, wir prüfen dann noch sozusagen über den Abend, wie weit das bei allen hier noch einzuhalten ist. Herr Klaasen, wir wissen oder viele glauben zu wissen, dass Geld allein nicht glücklich macht. Dennoch ist es sowas wie die Triebfeder unserer, oder eine der Triebfeder unserer Gesellschaft. Auch wenn das so ein Widerspruch ist, aber warum bleibt das immer bestehen? Wird das irgendwann mal aufgelöst?
Das ist in der Tat eine sehr schwierige Frage. Also zum einen wissen wir tatsächlich, dass zum Beispiel aus der soziologischen und ökonomischen Zufriedenheitsforschung, dass die Zunahme an Geld eine immer kleineren Zunahme an Zufriedenheit und Glück mit sich bringt. Und von daher würde man denken, könnte es Grenzen geben. Auf der anderen Seite sehen wir natürlich auch, dass, was als besonderes Unglück empfunden wird, ist Geld zu verlieren, das heißt also zurückzugehen. Und das heißt also, das führt eben wiederum so ein bisschen zu dieser Frage, dass wir uns offensichtlich das, was wir jetzt haben, das nehmen wir als selbstverständlich hin. Wenn es uns genommen wird, sind wir sehr unglücklich. Was dazu hilft uns ein bisschen und das führt dann eben auch wieder zur Bedeutung der Verteilungsfrage. Solange wir uns in einem Verteilungswettbewerb sehen, wollen wir weiter mehr Einkommen haben. Und von daher müssen, wenn wir das in einer besser auflösen können, können wir vielleicht auch Fortschritte machen, dass wir etwas weniger Geld für das Glück brauchen.
Okay, aber das ist wahrscheinlich noch ein mittel- bis sehr weiter Weg. Frau Ostner, Herr Ministerpräsident Weil hat es angesprochen. Arbeit ist auch einer der Momente, die uns glücklich machen können, nicht allein. Aber Ihre Folien sagen uns auch, zu viel Arbeit erschreckt die Menschen. Ist das irgendwie auflösbar als Widerspruch?
Naja, was in den Daten rauskommt, ist, dass insbesondere die westdeutschen Frauen mehr Zeit haben wollen, um mit Familie zu sein. Jetzt kann man natürlich sagen, das hängt an den institutionellen Rahmenbedingungen, aber ich würde sagen, das ist auch ein Effekt noch von Wohlstand, dass man sich noch leisten kann, mit 1,5 Einkommen auch weniger zu arbeiten. Das ist noch so. Noch sind in Westdeutschland nicht die Haushalte gezwungen, 2 Vollzeiterwerbstätige zu haben. Also Arbeit, was mir sehr gut gefallen hat an Herrn Weil, war dieser Hinweis, dass es der Lob der dritten Sache, dass die Arbeit etwas ist, was die Menschen zusammenbringt, über das man sich verständigt. Das gilt aber für mich auch für die Sorgearbeit. Auch die, also Wir neigen dazu, jetzt schaue ich den Ökonomen an, die Erwerbsarbeit zu hoch zu werten und die Sorgetätigkeiten, die anfallen, sind auch eine dritte Sache, die vielleicht zu wenig Anerkennung bringen, insbesondere wenn wir nur noch fragen, warum arbeiten die Menschen nicht Vollzeit. Aber auch das ist ganz wichtig für das Wohlbefinden. Und wir wissen, dass alte Frauen besser altern, weil sie bis ins hohe Alter gelernt haben, ihren Alltag zu bewältigen, auch mit anderen. Also ich weiß jetzt nicht, ob das Ihre Antwort war, so ungefähr. Sie haben mich gefragt, wie steht's mit der Arbeit? Familie und Arbeit ist jeweils wichtig. Und Männer, die keine Partnerinnen haben, altern schlecht und die Selbstmordraten sind höher. Das hat schon der alte Soziologe Dürkheim festgestellt. Das gilt für immer noch. Also jetzt habe ich eine lange Antwort gegeben.
Ja, nein, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Das ist ja ein Abend, wo wir uns Zeit nehmen wollen, über die Dinge nachzudenken. Und insofern bin ich froh um Ihre Antwort, Professor Steinfarth. Nachdem wir so viel gehört haben, Familie, Geld, Arbeit, so viele Vorstellungen von Glück, die wir irgendwie zusammenbringen können. Wird es angesichts dieses breiten Spektrums jemals so etwas wie einen gemeinsamen Befund für gutes Leben geben können? Oder ist es einfach wirklich so, dass am Ende jeder mit seiner Vorstellung allein bleibt?
Ich denke, das, was jetzt aufgebracht worden ist, zwischenmenschliche Beziehungen, das ist etwas weiter als Familie. Familie ist eine Ausformung davon. Und Arbeit oder besser gesagt eine Aufgabe haben, denn bei der Arbeit kommt es ja auch darauf an, was für eine Arbeit es ist. Ja, es kann auch, wie man früher gesagt hätte, eine entfremdete oder eine schlechte Arbeit sein. Ja, also es muss auch eine sein, die mit Sinnvorstellungen verbunden ist. Das sind beides Vorstellungen, die zumindest in unserer Gesellschaft und das auch in langer historischer Perspektive relativ konsensfähig sein dürften. Ja, also da muss man nicht mit der Idee kommen, dass jeder seine je eigenen besonderen Vorstellungen hat, wie man glücklich werden kann, was ein gutes Leben ist. Diese besonderen Vorstellungen, die werden sich eher beziehen auf die Art und Weise, wie man zwischenmenschliche Beziehungen, Arbeit, Aufgabe und so weiter ausformt. Ja, aber dass die jetzt genannten Dinge für unser Leben, zumindest in Gesellschaften wie unseren, wichtig sind, das ist unstrittig. Man kann natürlich eine viel weitere Perspektive, was für einen Philosophen naheliegen mag, einnehmen und dann zum Beispiel darauf hinweisen, dass Arbeit, jedenfalls im Sinne einer mühsamen, körperlichen Arbeit, bei Philosophen in der Antike verpönt war, und nicht nur bei Philosophen in der Antike, sondern bei den wenigen freien Bürger, die halt andere hatten, die für sie gearbeitet haben. Das ist ein Wandel, der sich historisch wahrscheinlich erst mit dem Christentum und im Mittelalter ergeben hat, dass wir so sehr an Arbeit als Sinnerfüllungsraum hängen. Ja, im Prinzip könnten wir uns da andere Dinge vorstellen. Ja, hängt ein bisschen davon ab, wie man Arbeit definiert, aber Einsatz für das Gemeinwesen, für das Zusammenleben, für die Umwelt und so weiter. Das sind ja alles Räume, die nicht an Arbeit gebunden sind und die gerade, um das ein bisschen zu erden, in einem Alter, wo man nicht mehr voll im Berufsleben ist, sehr wichtig werden. Ja? Und deswegen wäre es auch für unsere längerfristige Perspektive gut, wenn wir uns nicht nur über Arbeit definierten.
Ja? Sondern auch über Familie. Über Familie hat Frau Ostner uns sehr breit Auskunft gegeben. Sie haben auch in Ihrem Vortrag erwähnt, dass sich das Bild oder der Begriff von Familie durchaus in Wandlung befindet, schon seit vielen Jahren. Was ich mich frage, wie viel Veränderungspotenzial steckt da weiterhin drin? Denn wir denken ja weiter, und das ist ja auch wichtig, gerade zum Beispiel für Politik zu wissen, wie sieht das Gegenüber aus in der Gesellschaft?
Es gibt sicher, also ich habe ja drei Punkte gemacht, das Hausfrauenmodell ist sicher auf dem Rückzug, das gilt irgendwann auch für Westdeutschland. Und was sich noch nicht ganz durchgesetzt hat, ist die zwei vollerwerbstätigen Familien, wenn die Kinder unter drei sind. Das dauert noch. Und wenn man sich Umfragen anschaut in Nordeuropa, dann sagen auch dort die Leute, sie hätten gerne mehr Zeit. Die Familie ändert sich, also was diese Dimension betrifft, in Deutschland. Aber nicht nur in Deutschland, steigt auch die Vorstellung, dass man ohne Kinder glücklich werden kann. Und das ist natürlich für Ihre Frage der Generationengerechtigkeit, das ist natürlich prekär. Auf der anderen Seite haben uns gerade die Krisenländer, und jetzt nehme ich die USA nach dem Zusammenbruch der Immobilienblase, gezeigt, dass Griechenland aktuell, für die arbeitslosen jungen Leute, ist das Vorhandensein einer Familie, wo sie zurückkehren können, wenn sie arbeitslos sind, total wichtig. Es gibt ein sehr schönes Buch, das heißt The Accordion Family. Die Akkordeonfamilie, die zeigt, wie Familie gerade auch in Zukunft angesichts von Krisen, die nicht vorhersehbar, atmet und die erwachsenen Kinder wieder aufnimmt. Mit einer Ausnahme, in diesem Buch gibt es ein Kapitel, das heißt Trouble in Paradise. Das ist Schweden. Dort haben sich Eltern und Kinder über den Wohlfahrtsstaat darauf geeinigt, dass ab 18 ist die Familie nicht mehr für die Kinder zuständig. Das heißt, es gibt weder die Erwartung von den Kindern an die Eltern, dass die Familie sie im Fall von Arbeitslosigkeit aufnimmt. Sie haben 30% Jugendarbeitslosigkeit. Das darf man nicht vergessen in Schweden. In Finnland ist sie etwas. Die Familie nehmen die nicht auf, sondern erwarten, dass der Staat das abdeckt. Insofern ist es ganz spannend, weil ich habe vorhin gesagt, ich halte den Kontext konstant. Wenn wir eine massive Krise kriegen, ist die Familie die atmende Institution, die dann vielleicht notwendig ist und wieder aufnehmen muss, ohne dass man das je gedacht hat. Insofern, Familie ändert sich, sie wird nicht verschwinden. Und ich hoffe, dass sie als Solidargemeinschaft auch erhalten bleibt, gleichzeitig nicht ausgenutzt wird.
Weil Sie es gerade ansprechen, so dass das Gefühl, was wir aus der Familie heraus haben und im Grunde genommen ja dann auch Richtung Gesellschaft projizieren. Ich würde da gerne auch nochmal den Ökonomen bringen. Eine der Slides, die Frau Professor Ostner hatte, bezog sich ja auf den, ich sage jetzt mal, Zukunftsforscher-Papst ganz salopp in Deutschland, Herrn Opaschowski, der da eine Zahl drin hatte, 86% wünschen sich mehr Wir-Gefühl als Ego-Kult. Jetzt muss man natürlich fragen, wenn wir uns ganz ehrlich machen, wie weit sind wir denn davon noch entfernt? Also sind tatsächlich diese Bilder, die wir so projizieren, irgendwie in der Realität abzubilden?
Anschließend das, was Frau Ostner gesagt hat, sehe ich diesen Befund der sich ändernden Familie gar nicht so negativ und problematisch, sondern eher im Grunde das, was sich ja wirklich auflöst, ist diese traditionelle Partnerschaft. Das ist ja im Grunde, es gibt andere Lebensformen, aber Familie, die Bindung zwischen Eltern und Kindern ist tendenziell meines Erachtens auch besser geworden und nicht schlechter. Die zwischen den Generationen ist auch tendenziell besser geworden. Die Verbindung zwischen Vätern und ihren Kindern, ob sie mit ihrer der Mutter der Kinder zusammenleben oder nicht, ist auch tendenziell besser geworden. Das heißt also, in vielerlei Befunden ist die Familie einfach sehr viel stärker geworden als nur in unterschiedlichen Arten der Partnerschaftsorganisation. Und das finde ich auch durchaus nicht grundsätzlich negativ zu sehen. Das heißt natürlich, dass wir auch dann gesellschaftspolitisch und sozialpolitisch darauf reagieren müssen, dass eben da Leute auch aufgefangen werden. Also insbesondere, was passiert bei Scheidungen, was passiert mit den Kindern und so weiter. Und das sind natürlich Herausforderungen, denen wir uns stellen müssen.
Herr Weil, Sie wollten auf jeden Fall zur Familie reagieren.
Ja, ein bisschen wollen wir uns ja hier oben auch streiten.
Und, auf jeden Fall,
ich bin noch nicht sicher, ob ich Ihre Auffassung teilen kann, dass es doch eigentlich ganz gut ist, wenn sich ein, sagen wir mal, zu eng verstandener Familienverband auflöst. Abstrakt stimme ich Ihnen zu. Konkret habe ich einige Erfahrungen aus meiner Zeit als Oberbürgermeister ganz gute Erinnerungen. Zum Beispiel die, dass in einer Stadt wie Hannover, wenn ich es recht entsinne, ungefähr 40% aller Kinder in alleinerziehenden Haushalten aufwachsen. 40%. Es mögen etwas weniger sein, legen Sie mich nicht auf die Zahl fest, aber wirklich ein ganz markanter Anteil. Die Erfahrung, die ich in Erinnerung habe, zählt immer zu den typischen Testfragen, wenn ich Kitas besucht habe, dass zum Beispiel ganz viele Väter im ersten Kindergartenjahr ausziehen. Und was das dann mit den Kindern macht. Bei allem guten Willen der beiden Eltern. Auch, dass die durchschnittliche Lebenserwartung einer Ehe, wenn ich es recht entsinne, bei etwa 11,5 Jahren liegt. Also Gemeinschaft fürs Leben, das ist sie in den wenigeren Fällen. Meistens handelt es sich tatsächlich um eine Lebensabschnittsgemeinschaft. Und ich will damit natürlich nicht irgendwie sagen, früher war alles besser. Sicherlich sind früher viele Menschen ganz unglücklich zusammengeblieben, weil man nun mal zusammengeblieben ist. Dessen bin ich mir sehr bewusst. Aber dass mit solchen Erfahrungen von Anfang an durchaus ein gerütteltes Maß an Unsicherheit bei relativ vielen jungen Leuten verbunden sein kann und dass das durchaus eine Erfahrung ist, die sich dann im späteren Leben dann auch im Hinterkopf bewahrt, das glaube ich schon. Oder lassen Sie mich ein letztes sagen, was mir sozusagen als ja schon ein bisschen als Warnsignal eigentlich auch so im Kopf ist, dass es nämlich doch so zu sein scheint, dass Menschen immer später sich entscheiden, tatsächlich angekommen zu sein, Eltern werden zu wollen, auch zu heiraten, wenn man das mal als Entscheidung nimmt, immer zusammen zu bleiben. Und das alles führt irgendwie für mich dazu, dass wir uns schon auch Gedanken darüber machen müssen, was führt eigentlich dazu, dass wir ein zunehmendes Problem mit Bindungen haben. Und das empfinde ich als eine sehr unbequeme Frage, die nicht für zu viel Glück in unserer Gesellschaft spricht.
Ja, da müssen wir auf jeden Fall den Philosophen an der Stelle mit reinbringen, weil der uns vielleicht die Antwort liefern kann, warum wir uns... Nein, das ist gut. Er ist ja der Mann, der alles weiß. Das ist hier so gesagt worden. In dem Fall müssen wir uns darauf festhalten. Nein, Herr Steinfeld, aber im Ernst gefragt. Wir entscheiden uns später. Wir empfinden von Jugend an mehr Unsicherheit, wie Herr Wahl sagt. Wir sind keineswegs so aufgehoben, wie wir uns früher glaubten. Und dann haben wir noch sowas wie Amazon, Google und Co., denen eigentlich unser Leben fast gehört, wenn wir es denn zulassen. Das sind irgendwie bedrohliche Zustände. Wie kommen wir denn da raus?
Ich bin ganz erstaunt, was man Philosophen heutzutage zutraut. Ja, darauf kann ich natürlich etwas sagen, aber ich sollte doch unterstreichen, dass ich das eher als interessierter Bürger tue, denn Kraft meiner Fachkompetenz als Philosoph. Und als interessierter Bürger will ich gerne ein, zwei Bemerkungen dazu machen. Zum einen ergänzend zu dem kleinen Disput zwischen Herrn Klaasen und Herrn Weil. Ich finde auch in meiner Lebenswirklichkeit gerade beunruhigend, dass es eine immer weiter ausgehende Schere zwischen Menschen mit Kindern und ohne Kinder gibt. Ja, das gilt gerade im Bereich der akademischen Berufe, gerade bei meinen weiblichen Kolleginnen, wo über 40% keine Kinder haben. Und damit mit einer ganzen, einem riesigen Spektrum an Lebensfragen, Lebenswelt gar nicht mehr vertraut sind. Ja, das ist, finde ich, ein auch gesellschaftliches Problem. Ob die dabei glücklich oder unglücklich sind, ist eine zweite Frage. Aber gesellschaftlich ist es ein Problem, wenn wir dieses Auseinanderdriften haben. Das hatte ich in dem zweiten größeren Teil meiner Einlassungen andeuten wollen.
Ja. Möchte Frau Ostner als Soziologin noch ein bisschen gerade zu diesem...
Kinderlosigkeit ganz kurz.
Okay.
Dass die Kinderlosigkeit steigt in Deutschland, übrigens nicht nur in Deutschland, ist nicht ein Problem der Frauen, sondern wenn man sie fragt, it takes two to tango, das kann ich jetzt nicht übersetzen, man braucht zwei, um Tango zu tanzen. Also wenn man sich die Daten anschaut, ist es einfach so, es sind nicht die institutionellen Rahmenbedingungen, warum Frauen, auch Akademikerinnen, gerade Akademikerinnen, keine Kinder kriegen, sondern es geht um die richtige Partnerwahl. Man hat einen Partner, aber der will keine Kinder. Männer können, es klingt jetzt so banal, aber es ist so wichtig zu sagen, wir bräuchten eigentlich Aufmunterungsprogramme für Männer, Politiken für Männer zum Kinderkriegen und weniger für Frauen. Also ich sage immer, wir brauchen ein Heiratsamt neben dem, also Partnerschaftsamt, Mating, Matchingamt neben, das meine ich ziemlich ernst, weil es ist sehr schwer für die Akademikerin in der Phase, wo sie gleichzeitig wie der akademische Mann Karriere macht, einen Mann zu finden, der bereit ist, sich zu binden und auch ein Kind zu bekommen. Er kann aufschieben, sie nicht. Und das ist der Hauptgrund, warum es weniger Kinder gibt. Das Aufschieben, nun ist es in Deutschland so, dass man tatsächlich orientierungsmäßig noch erstmal alles gesettelt haben will, bevor man ein Kind bekommt. Aber das gilt gerade auch für die Männer. Das wollte ich jetzt nachschieben. Ansonsten fand ich es interessant, dass sowohl Herr Klaasen wie Herr Weil recht haben. Es stimmt, was Sie sagen, Herr Klaasen. Das Familienleben, die Eltern-Kind-Beziehung ist egalitärer, ist freundschaftlicher. Es wird nicht mehr geschlagen. Das wollen viele nicht hören, weil man skandalisieren will. Es wird kaum noch geschlagen. Die sind freundschaftlicher. Trotzdem stimmt es auch, dass wir mehr unsichere Verhältnisse haben.
Wie wollen wir morgen leben? Das war der Titel des ersten Herrenhäuser Zukunftsdialogs, den wir heute bei uns im Hörsaal gesendet haben. Diskutiert haben die Soziologin Ilona Ostner, der Philosoph Holmar Steinfarth, der Wirtschaftswissenschaftler Stefan Klaasen und der Ministerpräsident von Niedersachsen Stefan Weil. Die Diskussion geleitet hat die Journalistin Ines Arland. Die Akademie der Wissenschaften zu Göttingen und die Volkswagen-Stiftung haben die Veranstaltung organisiert. Stattgefunden hat sie am 27. Oktober 2014 in Göttingen.
Die Radio Wissen. Hörsaal. Samstag und Sonntag von 18 bis 19 Uhr.